Ich denke, das ist das rechte Lied, auch um sich immer wieder zu prüfen, wie stehen wir vor dem Herrn. Gehen wir mit dem Herrn Jesus? Wagen wir auch etwas mit ihm? Oder halten wir uns ständig nur zurück? Wir wollen vorwärts gehen mit Jesus, weil wir eine herrliche Zukunft haben mit dem Herrn Jesus. Und das ist unsere Freude, denke ich auch in jedem Gottesdienst, warum wir zusammenkommen, um uns wieder ausrichten zu lassen, um zu wachsen, um immer mehr auf das Ziel zu sehen, auf das wir zusteuern. Wir haben das letzte Mal schon uns angeschaut in Offenbarung Kapitel 20. Wir stehen nahe vor den Schwellen der Ewigkeit. Wir wollen heute natürlich wieder in Offenbarung 20 einsteigen. Das stimmt nicht, dass Apostelgeschichte 17 heute der Text ist. Das ist der Paralleltext. Trotzdem danke fürs Lesen, Michael. Wir lesen vieles vom Gericht Gottes, so auch in Apostelgeschichte 17, dass Gott einen Mann bestimmt hat, die Welt zu richten. Und davon lesen wir auch hier in Offenbarung. Wir gehen in Offenbarung Kapitel 20 und da lesen wir ab Vers 11, denn da geht es wirklich um das letzte Gericht, um das Endgericht. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht, flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden ward, wurde er in den Feuersee geworfen. Mit diesen Versen möchten wir uns heute beschäftigen. Das Thema unserer Predigt lautet das Endgericht. Das Endgericht. Und ich denke, mit dieser heutigen Textstelle, da nahen wir uns einer unaussprechlich ernsten Begebenheit. Sicherlich gibt es schönere Dinge in der Heiligen Schrift, womit man sich beschäftigen kann, aber wir müssen uns die Realität vor Augen halten. Wir nahen uns hier einer unaussprechlich ernsten Begebenheit. Und die wird eintreffen. Wir werden heute Zeugen eines Gerichtes des lebendigen Gottes, heute in diesem Gottesdienst. Wir werden heute Zeugen eines Gerichtes, welches das ewige Schicksal von Abermillionen und Milliarden von Menschen endgültig besiegelt. Das ist ganz gewaltig. Du und ich, wir werden anhand dieser Textstelle zu Zeugen eines Gerichtes, das bisher noch nie in dieser Weise stattgefunden hat, und auch in dieser Weise nicht mehr stattfinden wird. Das ist auch kein Gericht wie die anderen Gerichte, die wir in der Offenbarung gesehen haben. Das ist kein Gericht, worin irgendwelche Naturkatastrophen auf die Erde niedergehen, wie wir das vielfach in den Zornesgerichten gesehen haben. Nein, es ist ein Gericht, worin jeder einzelne Mensch vor dem Thron Gottes erscheinen muss. Ganz anderes Gericht. Jetzt müssen die Menschen vor Gott erscheinen. Es ist ein Gericht, worin jeder einzelne Mensch vor dem Thron Gottes erscheinen muss, und es ist ein Gericht, dem kein einziger Mensch entfliehen kann. Es ist ein einzigartiges Gericht. Das Totenreich wird aufgetan, und alle Menschen, welche nicht mit Gott versöhnt sind, müssen in diesem Gericht erscheinen und sich vor Gott für ihr Leben verantworten. Ich habe mich gefragt, welch eine Tragik wird es sein? Welch ein Schrecken? Wobei doch heute so viele Menschen denken, nach diesem Leben, da ist es ja so alles vorbei. Da ist es ja geregelt, wenn dieses Leben vorbei ist. Es wird ein gewaltiges Erwachen sein für viele. Dabei hört man auch so oft bei den Trauerfeiern oder bei den Beerdigungen auf dem Friedhof, Ruhe in Frieden. quasi so, jetzt ist alles geschafft, jetzt bist du ans Ziel gekommen. Aber ich habe mich gefragt, oder wir müssen uns auch mal hinterfragen, haben die Toten wirklich Frieden? Haben sie wirklich alles geschafft? Vielleicht sieht es nach außen hin manchmal so aus, ja? Wenn der Leib dann ins Grab gelegt wird, alles findet so friedlich statt. Auf dem Friedhof ist dann alles ruhig, klar, da wird auch für Ruhe gesorgt. Doch liebe Freunde und Geschwister, wir dürfen uns keine falschen Vorstellungen machen. Wie kann ein Mensch jemals in Frieden ruhen, wenn er nicht mit Gott versöhnt ist? Der Leib ist zwar tot, ja, der wird ins Grab gelegt, da ist alles ruhig. Doch Geist und Seele, wo gehen die hin? Die fahren sofort hinab ins Totenreich. Und das Totenreich ist bereits ein sehr, sehr unangenehmer Ort. Das Alte Testament spricht oft von der Grube, in welche die Ungläubigen hinabfahren. Wir wissen auch aus Lukas 16, aus dem Neuen Testament, von dem reichen Manne, dass der Aufenthalt im Totenreich zusätzlich mit Qualen verbunden ist. Der reiche Mann, der hat sich gewünscht, hat sich gewünscht, dass noch jemand hingeht und es zu seinen Brüdern sagt, was für eine Qual überhaupt schon im Totenreich ist, dass sie nicht an diesen Ort kommen sollen. Die Bibel, die zeigt uns an vielen Stellen, dass die Toten keinen Frieden haben. Jesaja 48, Vers 22, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Machen wir uns also nichts vor. Wir können die Menschen nur davor warnen, dass sie nicht einmal ins Totenreich kommen. Wir fragen uns, wie groß muss dann der Unfrieden und die Unruhe erst werden, wenn sie wieder persönlich aus dem Totenreich herausgeholt werden, wenn sie vor Gottes ewigem Gericht erscheinen müssen. Und mit dem möchten wir uns ja heute jetzt eindringlich beschäftigen. Wir sagen, hätten sie doch lieber mal in die Bibel reingeschaut, als ständig ins Fernsehen oder irgendwelche Vergnügungen in ihrem Leben angehäuft. Wenn Sie nochmal Hebräer 9, Vers 27 lesen würden, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ganz klare Aussage, die uns die Bibel gibt. Und diesbezüglich kommen wir auch wieder zurück zu unseren Texten Offenbarung 20, 11 bis 15. Johannes sieht hier dieses Gericht. Jetzt wird es eintreffen. Er sieht in der Offenbarung Gottes, was sich diesbezüglich ereignen wird. In Vers 11 sagt er, und ich sah, wieder einmal, an so vielen Stellen fängt er an, und ich sah, oder ich schaute. Hier sagt er in Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also Johannes sieht einen großen weißen Thron. Das ist der erste Punkt, auf den wir eingehen möchten, der große weiße Thron. Johannes sieht einen großen Thron, sagt er. Der Thron ist groß und er ist auch weiß, der große weiße Thron. Und es ist kein Herrscherthron, sondern es ist ein Thron des Gerichtes. Es ist ein Gerichtsthron. Der Thron ist weiß. Das spricht dafür, dass es ein reines Gericht ist. Wir wissen, Gott ist völlig rein. Das spricht für Gottes Reinheit und auch für Gottes Gerechtigkeit. Der weiße Thron. In diesem Gericht, da wird keinerlei Beflecktheit da sein. Da wird keinerlei Ungerechtigkeit stattfinden. Nein, da wird nur reine Gerechtigkeit sein. Und der Richter sagt, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Wir kommen nachher noch drauf. Der Gerichtsthron ist zudem sehr groß, der große weiße Thron. Vielleicht sollten wir hierbei auch ein Stück weit an den Gerichtssaal denken. Mit vielen Justizangestellten, natürlich himmlischen Justizbehörden, mit himmlischen Richtern und Schöffen, wir wissen nicht, wie das genau sein wird, mit den Gerichtsdienern und Protokollanten. Wir erfahren ja an anderer Stelle von der Heiligen Schrift noch mehr über diese Gerichtsszene. Also nicht nur von dem Apostel Johannes hier in der Offenbarung. Das ist so schön, dass sich die Bibel an vielen Stellen ergänzt. Bereits der Prophet Daniel berichtet uns von diesem Gericht und was er gesehen hat in Daniel Kapitel 7. Wenn wir da mal kurz reinschauen. Natürlich bringt er das auch in andere Bezüge mit rein, aber wir sehen, dass hier er auch genau in dieses Gericht hineinspricht, unter anderem. Daniel 7, Vers 9 und 10. Solches sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und seine Räder ein brennendes Feuer. Und er sagt in Vers 10, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm emsiglich und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Wir sehen hier also, das ist nicht nur etwas, wo jetzt nur allein Gott dran beteiligt ist, sondern da sind Massen daran beteiligt. Massen, die Gott dienen, aber auch tausendmal Tausende, die vor diesem Thron erscheinen müssen. Meine Überzeugung ist es, dass wir heute, die wir mit Gott versöhnt sind, oder wir als Kinder Gottes, dass wir in diesem Gericht mit beteiligt sein werden. Wir werden auf der Seite Gottes mit dabei sein. Jetzt stellen wir uns noch kurz die Frage, wer wohl auf diesem großen weißen Thron sitzen wird. Wer ist dieser gewaltige Richter? Wer ist dieser schreckenserregende Richter? Ein Richter, wie es hier in Offenbarung 20 heißt, dass sogar vor dessen Angesicht sogar Himmel und Erde fliehen müssen. Ja, das ist für uns überhaupt kein Zweifel, dass hier der Herr Jesus auf dem Thron sitzt. Auf dem Thron sitzt Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der gerechte Richter. Die Bibel lässt uns überhaupt keinen Zweifel darüber. In Johannes Evangelium Kapitel 5, da sagt er viel über Gericht und auch, dass ihm das Gericht übergeben ist. Johannes 5, Vers 22, da sagte Herr Jesus, denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Der Sohn wird der Richter sein. In Johannes 5, Vers 26 sagt er zusätzlich, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Der Sohn wird als Richter eingesetzt. Die Bibel lässt uns überhaupt keinen Zweifel. An Jesus kommt kein Mensch vorbei. Habt ihr sicherlich schon öfters gehört. Entweder ist er heute dein Retter oder er wird in Ewigkeit dein Richter sein. Auch Paulus sagt zu Timotheus, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Es kommt in so vielen Stellen vor, dass Jesus Christus richten wird. Und liebe Freunde und Geschwister, das Gericht am großen weißen Thron, das wird kommen. Das wird ganz klar so kommen, wie es hier geschrieben steht. Der Richter steht vor der Tür. Und vor seinem Angesicht müssen sich nicht nur alle Menschen beugen, sondern sogar Himmel und Erde müssen vor diesem Richter fliehen. Offenbarung 20, Vers 11. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und wir müssen uns bewusst machen, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann sehen wir zugleich den Schöpfer. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Er hat alles in seiner Macht und Gewalt. Er ist es auch, der momentan diese Schöpfung erhält und trägt. Und er, in seiner Macht steht es, Himmel und Erde zu erhalten oder Himmel und Erde einfach auch aufzulösen.
So viel Macht hat unser Herr Jesus.
Wenn nun hier Himmel und Erde vor seinem Angesicht fliehen müssen und keine Stätte für Himmel und Erde mehr gefunden wird, dann heißt es nichts anderes, dass der große weiße Thron nicht auf der Erde aufgerichtet sein wird. Der wird nicht mehr hier sein auf der Erde. Nein, der wird an einem ganz anderen Ort sein, außerhalb dieses Universums, an einem Platz, den Gott dafür bestimmt hat. Hat es nicht bereits der Jesus angekündigt, als er noch auf Erden war? Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, hat der Jesus gesagt. Aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Was wir gerade hier in Anspruch nehmen, diese Welt, in den Platz, wo uns der Herr hineingestellt hat, all unser Wohnort, alles, was wir auch hier in dieser Welt erschaffen und tun, das wird einmal alles vergehen. Wir haben das in letzter Predigt auch in 2. Petrus angeschaut. Es ist enorm. Es wird alles aufgelöst werden. Und dieser große weiße Thron, der wird außerhalb dieses Universums aufgerichtet sein, an dem Platz, den Gott dafür vorgesehen hat. Und auf diesem großen weißen Thron, da sitzt nun derjenige, der einst in diese Welt eingeboren worden ist. Der einst als der eingeborene Sohn zu uns Menschen kam und uns den Vater im Himmel geoffenbart hat. Das muss man sich vorstellen. Auf diesem großen weißen Thron sitzt derjenige, der sich sogar von den Menschen verspotten und verurteilen ließ. Auf dem großen weißen Thron sitzt jetzt derjenige, der damals seine Hände und Füße für die Sünde der Welt am Kreuz durchbohren ließ. Auf dem großen weißen Thron, da sitzt derjenige, der sein kostbares Blut für Sünder vergossen hat. Für wen? Für dich und für mich. Für dich und für mich ist er in diese Welt gekommen. Wegen deinen und meinen Missetaten. Weil wir unser Leben so vermurkst und verkorkst haben. Weil wir selber nicht zurechtkommen. Weil wir vorher ohne ihn leben wollten. Und deswegen kam er. Er hat dich und mich schon gesehen. Hat seine Hände und Füße im Kreuz durchbohren lassen. Sein kostbares Blut vergossen. Hat ausgerungen am Kreuz. Für dich und für mich hat er das ewige Heil vollbracht. Und weil er sich über alle Maßen erniedrigt hat, deswegen hat ihn auch der Vater im Himmel über alle Maßen erhöht. Und somit ist er zum Urheber ewigen Heils geworden. Und er ruft heute durch sein Wort den Menschen zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wie kostbar. Ich sage es nochmal, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Was da drin steckt in diesem Vers? Der kommt nicht in dieses Gericht, genau dieses Gericht von Offenbarung 20, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Doch wir fragen uns, wer von den Menschen will das heute noch hören? Wen interessiert es? Wer glaubt das, dass das Gericht kommen wird? Wer geht darauf ein? Wer sieht diese Tragik und diesen Ernst, der sich hinter diesen Worten verbirgt? So wie wir es vorhin gesungen haben, wie es der Liederdichter sagt. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für ihn bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Auch der Liederdichter ruft auf, wag es mit Jesus. Wie groß deine Not auch sei, wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Einmal fällt die Maskerade, die du vor der Welt beziehst. Wenn du durch Gericht und Gnade dich im Lichte Gottes siehst,
Wag es mit Jesus, wie groß deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Warum wagen es so wenige Menschen mit Jesus? Warum gehen die Menschen nur nicht auf das Rufen Gottes ein? Warum ist heutzutage alles andere scheinbar wichtiger? Nur nicht Gott, nur nicht die Bibel, nur nicht der Herr Jesus. Warum müssen die Menschen zuerst in den Tod gehen und dann in das Gericht kommen, bevor sie mal endlich auf Gott hören? Doch wir wissen es, dann ist es zu spät. Dann gibt es kein Zurück mehr. So wie sich der Mensch hier auf Erden entscheidet, so wird er auch die Ewigkeit verbringen. Ob er will oder nicht, es gibt kein Zurück mehr. Da kann man sich nicht noch überlegen. Ja, wenn ich dann mal Gott sehe oder ich sehe, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, dann kann ich ja vielleicht noch mich beugen vor Gott. Nein, dann ist es vorbei. Heute ist die Chance da für jeden Menschen. Und wer heute die Chance verpasst, der hat sie in Ewigkeit verpasst. Dieser heutige Text, der zeigt uns eindringlich, dass es nach dem Tod kein Zurück mehr gibt. Der Mensch ist entweder sofort bei dem Herrn Jesus, wenn er entschläft, oder er fährt hinab in die Grube, ins Totenreich, und wird von Gott dann dort hervorgeholt zum Gericht. Johannes 5, Vers 29, und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Das sind die, womit Gott versöhnt sind. Die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Beide werden auferstehen. Nicht nur die Gläubigen, sondern auch am Ende des tausendjährigen Königreiches die Ungläubigen, eben zum Endgericht. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist keine Schwarz-Weiß-Malerei, die wir hier betreiben, sondern das ist die bittere Realität, das ist die Wahrheit, die uns die Bibel zeigt. Halten wir uns das ganz klar vor Augen. Der erste Punkt, der große weiße Thron. Der zweite Punkt, die Angeklagten. Der zweite Punkt, die Angeklagten. Mit dem Richter sind wir nun vertraut. Wir kennen den Richter, den Herrn Jesus. Wer aber sind die Angeklagten? Ein bisschen was haben wir gerade schon erfahren. Es sind die vielen Menschen, die hier auf Erden den breiten Weg gegangen sind. Es sind die vielen Menschen, welche sich auf Erden nicht zu dem Herrn Jesus bekehrt haben. Es sind die vielen Menschen, welche sich nicht vor Gott gebeugt haben, welche ihr eigenes Leben erhalten wollten und ihr Leben nicht verlieren wollten, welche ihr eigenes Leben leben wollten. Es sind solche Menschen dabei, welche sich auch den Himmel erarbeiten wollten. Ha, ich kann doch Gott was vorweisen, was ich für ein guter Kerl bin. Und wir wissen, es werden auch sehr religiöse Menschen dabei sein, ja? Es werden diese vielen Menschen dabei sein, die heute sagen, ach komm, ihr Engstirnigen, es gibt nur einen Weg, wie kann man nur so intolerant sein? Es werden die vielen dabei sein, die heute sagen, es gibt viele Wege zu Gott, jeder auf seine Fassung. Irgendwie kommt man schon zu Gott. Und sie alle gehören zu den Toten, welche nun Johannes sieht. Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also wir halten nochmals fest, beim Endgericht müssen ausnahmslos alle Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind, hierzu sagen wir, alle Toten vor dem Thron Gottes erscheinen. Sie müssen am Ende alle herauskommen aus dem Totenreich. Sie werden in gewisser Weise eine Auferstehung erleben, aber sie werden keinen Leib der Herrlichkeit haben, sondern sie müssen in einem Leib der Niedrigkeit vor Gott erscheinen. Wird kein schöner Leib sein. Wir lesen in Vers 13, und das Meer gab die Toten, die darin waren, Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren. Alles öffnet sich. Tod und Totenreich behalten nicht mehr die Toten für sich, sondern sie müssen die Toten freigeben. Tod und Totenreich. Denn Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er hat alles unter seiner Herrschaft und Gewalt. Dann steht es auch hier, auch das Meer muss die Toten freigeben. Da gibt es verschiedenerlei Auslegungen, was mit dem Meer hier gemeint ist. Wir gehen davon aus, dass dies die Menschen sind, welche aus dem Völkermeer hervorgehen, dass das die Menschen sind, die noch leben, bevor Himmel und Erde vernichtet werden. Manche Ausleger sind auch der Meinung, dass dies die Toten seien, welche infolge der Sündflut umgekommen sind, obwohl die ja auch im Totenreich sein müssen, kann nichts anderes sein. Wir müssen es einfach ein Stück weit stehen lassen. Wie dem auch sei, alle, welche nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben, müssen nun vor dem großen weißen Thron zum Gericht erscheinen. Es sind all die gottlosen Menschen, die von Gott los sind. Psalm 1 berichtet schon davon. Wir haben es uns angeschaut in der Bibelstunde. Psalm 1, Vers 5 und 6. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Schon der erste Psalm gibt uns ganz klare Auskunft. Der gottlosen Weg führt ins Verderben. Und es ist interessant, wenn wir ein bisschen in unsere Gesellschaft reinschauen, umso größer die Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft ist, umso mehr kommt auch in unserer Gesellschaft der Wunsch auf, nach dem Tod eingeäschert zu werden. Fällt immer mehr auf. Ja, man sagt immer, das sei ganz praktisch, da brauchen wir nachher kein Grab zu pflegen, aber das hat sicherlich auch andere Gründe. Die Menschen, die sehnen sich heute teilweise direkt danach, sich verbrennen zu lassen. Ja, am besten ab dann ins Krematorium, damit mich keiner mehr in die Hände bekommt. Am besten dann noch Flugbestattung und über die Berge so ausstreuen, das macht man heute alles, dann erwischt mich bestimmt keiner mehr. Ich habe diese Woche darüber gestaunt, was so alles angeboten wird von Bestattungsinstituten. Ich las in der vergangenen Woche von einem Bestattungsinstitut folgende Bestattungsvariante. Da hieß es Paradiesflugzeugbestattung. Hoch am Himmel zur letzten Ruhe. Also muss erst mal auf diese Idee kommen. Paradiesflugzeugbestattung hoch am Himmel zur letzten Ruhe. Und es ist heute tatsächlich auch nicht selten, dass die Asche der Verstorbenen ins All geschossen wird. Ich hatte dann noch in einer Anzeige eines Bestattungsinstitutes gelesen, worin Folgendes zu lesen war. Immer mehr Menschen äußern schon zu Lebzeiten den Wunsch, nach ihrem Tod eingeäschert zu werden. Dieser Wandel in der Bestattungskultur hat bewirkt, dass immer mehr Bestattungsmöglichkeiten für die Asche der Verstorbenen angeboten werden. Zur herkömmlichen Urnenbestattung bieten wir verschiedene Alternativen an. Friedwaldbestattung, Diamantbestattung, Flugbestattung und Seebestattung. Anbei war da noch ein Spruch des Philosophen Arthur Schopenhauer beigefügt, worin der Tod natürlich noch sehr angenehm, verharmlost und verniedlicht wird. Schopenhauer sagte, ich glaube, dass, wenn der Tod unsere Augen schließt, wir in einem Lichte stehen, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. Ja, das wird direkt noch angenehm gemacht, dass da alles Schönes kommt hinterher. Ich glaube, dass, wenn der Tod unsere Augen schließt, wir in einem Lichte stehen, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. Was soll man da weiter sagen? Man kann heute kaum noch die Menschen vom kommenden Gericht Gottes überzeugen. Wen kann man noch zum ewigen Leben retten? Wer ist noch bereit? Buße zu tun und umzukehren. Also hier diese Angeklagten vor dem Thron, die Toten, die Großen und die Kleinen. Gehen wir zum dritten Punkt über, der Gerichtsprozess. Der Gerichtsprozess. All die Toten, die Großen und die Kleinen, stehen nun vor dem großen weißen Thron. 10.000 mal Tausende sind hier versammelt. Wahrscheinlich kommt einer nach dem anderen dran, der Reihe nach. Wir sehen anhand unseres Textes, dass hier keine allgemeine Verurteilung geschieht. Auch keine Pauschalisierung, nein, das geschieht nicht in diesem Gericht. Es wird uns darin gezeigt, dass nun Bücher aufgetan werden. Ganz spezielle Bücher. Und es ist für uns immer wieder erstaunlich, dass es auch im Himmel Bücher gibt. Wir haben ja schon mehr davon auch in der Offenbarung gelesen. Wir staunen schon, dass im Himmel geschrieben wird, dass im Himmel so vieles festgehalten wird. Alle Werke der Menschen werden schriftlich festgehalten. Es wird ganz genau Buch geführt im Himmel. Vielleicht so, wie von Justizbehörden Akten geführt werden. Aber meistens wird sie dann nur geführt, wenn irgendjemand auffällig wird. Aber dann wird alles niedergeschrieben. Welche Straftaten ein Mensch begangen hat oder nicht. Oder denken wir an das Register in Flensburg. Ja, da bin ich auch schon eingetragen. Punkteregister für Verkehrssünder. Wird auch alles festgehalten. Doch Gottes Akten, die sind sicherlich noch viel, viel gründlicher als die irdischen Akten. Die sind viel feiner und vielschichtiger als die irdischen Akten. Denkt ihr, dass im Himmel irgendetwas verloren gehen würde? Keinesfalls. Der Herr Jesus, der sagt sogar in Matthäus 12, Vers 36, dass die Menschen am Tage des Gerichtes Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Für mich das unvorstellbar. Die Menschen müssen am Tage des Gerichtes Rechenschaft abgeben von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Es wird ihnen alles vorgehalten werden. Warum hast du da dies und jenes gesagt? Was hast du da wieder herumgesagt? Oder wo hast du Gott gelästert? Für uns ist es unvorstellbar, doch Gottes Justizführung, die wird sehr, sehr genau sein. Gott entgeht nichts, überhaupt nichts. Vers 12 heißt es, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Alles festgehalten. Wie schlimm wird es sein für viele Menschen, wenn auf einmal alles aufgedeckt wird? Sie würden sich am liebsten verkriechen. Auf einmal kommt es alles heraus, was gelebt worden ist. Egal, ob der Mensch vor 50 Jahren gelebt hat, ob er vor 100 Jahren gelebt hat, vor 500 Jahren oder vor 2000 Jahren oder noch länger. Es ist alles festgehalten in den Büchern. Und jeder Mensch muss sich für sein Leben und für seine Werke verantworten vor Gott. Er muss sich verantworten, wie oft er seinen Nächsten beschimpft hat, wie oft er gelogen hat, wie oft er auch gegen Gott geflucht hat oder geschimpft hat. Alles wird aufgedeckt vor dem gerechten Richter. Natürlich kommt es auch hervor, inwiefern sich ein Mensch bemüht hat, vielleicht sogar Bemühungen, um Gott zu gefallen. Oder Bemühungen, um in den Himmel eingehen zu können. Doch wir wissen, dass hierzu die menschlichen Bemühungen niemals ausreichen. Wir wissen aus Römer 3, Gott gibt sein Urteil ab über alle Menschen. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Und Gott sagt zu dem gefallenen Menschen, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist kein gutes Werk zu finden bei keinem Menschen, der nicht mit Gott versöhnt ist. Das Gute können nur die tun, die mit Gott versöhnt sind. Unversöhnte Menschen können nichts Gutes hervorbringen vor Gott. Somit wird auch letztendlich nichts Gutes dabei sein. Alles wird ins Licht kommen. Und die Leute, sie werden erschrocken sein. Wer oder was wird sich da nicht alles ansammeln vor dem Gericht? Wir können uns kein Bild davon machen. Wie wird es sein, wenn auf einmal Pilatus vor dem Herrn Jesus stehen wird? Jetzt sieht es nämlich umgekehrt aus. Außer Pilatus hätte sich noch bekehrt, wir wissen es nicht. Es wird Überraschungen geben. Aber wenn er sich nicht bekehrt hat, dann muss er Rechenschaft abgeben vor dem Herrn Jesus. Auch Herodes wird ins Zittern kommen und Kaiser Augustus. Da werden König und Kaiser stehen und zittern vor dem Herrn. Da werden all die großen Politiker erscheinen müssen vor diesem Thron und müssen Rechenschaft abgeben für das, was sie entschlossen und getan haben und für das, was sie sich gehalten haben in dieser Welt. Da werden auch all diese religiösen Menschen erscheinen müssen. Auch die, welche sich Christen genannt haben und keine sind oder keine waren. Und wir wissen, da werden ganz sicherlich auch Pfarrer und Priester erscheinen vor diesem großen weißen Thron. Und da werden auch ihre Kirchenglieder auch irgendwo herumstehen um diesen Thron. Und sie werden ihren Pfarrer oder ihren Priester oder ihren Vorsteher sehen, ihre Religion. Und sie werden sagen, wo habt ihr uns hingebracht? Euch haben wir doch vertraut. Wir haben doch das geglaubt, was ihr zu uns gesagt habt. Ihr wolltet uns doch in den Himmel bringen. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Wir haben die Lehre der Kirche und die Sakramente befolgt. Und wo sind wir jetzt hingekommen? Ihr habt uns betrogen. Ihr habt unser Leben mitzuverantworten. Auch all diese Religionsstifter und die Verführer, alle müssen ihre Knie vor dem Richter beugen, der auf dem Thron sitzt. Und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 11. Denken wir dabei auch an all die Atheisten, an die Lästerer, an die Gottesleugner, all die scheinbaren Besserwisser auch in unserer heutigen Zeit, all die anderen Religionen. Wo sind sie gelandet? Es gibt viele Wege zu Gott. Auf Erden, da meinen ja heute die Menschen, Gott verklagen zu müssen. Heute diese vielen Warum-Fragen. Warum lässt Gott das zu? Warum tut Gott dieses und jenes? Warum tust du das? Wenn du ein Gott der Liebe bist, warum dann das und jenes? Ja, der Mensch, der hat viele Anklagepunkte gegen Gott. Doch wenn der Mensch einmal vor dem großen weißen Thron erscheinen muss, da wird allein der gerechte Richter die Fragen stellen. Und dann wird er fragen, warum? Warum hast du das nicht angenommen, was ich für dich getan habe? Ich habe mich so sehr erniedrigt, dass ich sogar für dich mein Leben gelassen habe. Und du hast dich nicht dafür interessiert. Du hattest die Bibel zu Hause im Regal. Und da und dort hast du etwas in den Briefkasten bekommen. Viele Schriften. Und da hat dich jemand in der Fußgängerzone oder von der Verwandtschaft auf das Evangelium angesprochen. Du hast am 17. Juli 2011 eine Einladung zum Gottesdienst bekommen. Warum bist du nicht darauf eingegangen? Es wird alles festgehalten sein. Und wenn wollte der Mensch auch mit Gott rechten, so könnte er ihm auf 1000 Fragen nicht eine beantworten. Wie es schon der Hiob sagt in Hiob 9, Vers 3. Wollte der Mensch mit Gott rechten, so könnte er ihm auf 1000 Fragen nicht eine beantworten. Der Mensch, der wird nur noch sprachlos sein. Er wird ihm Gott letztendlich auch keine Fragen stellen können. Und nach genauem Bezug zu diesen Büchern, wo alles festgeschrieben ist, nach genauem Bezug zum Sachverhalt werden die Menschen gerichtet. So wie es hier geschrieben steht, ein jeder nach seinen Werken. Wir fragen uns, welchen Sinn macht es, dass die Menschen so genau nach ihren Werken gerichtet werden? Erstens zeigt es dem Menschen auf, dass seine Werke völlig unzulänglich sind. Die Werke der Menschen, die sind vor Gott völlig ungenügend. Römer 10, Vers 3 sagt auch, dass der Mensch gerne seine eigene Gerechtigkeit aufrichten will, doch der Gerechtigkeit Gottes will er nicht untertan sein. Das ist ein Riesenproblem. Da kommt Gott nicht klar damit. Und der Mensch, der muss von seiner Unzulänglichkeit überführt werden. Ihm wird jetzt vor Augen gehalten, was er wirklich vor Gott getan hat und dass alles unzulänglich ist. Und zudem ist der Jesus ein absolut gerechter Richter. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Bevor nun die Strafe vollstreckt wird, bevor der Mensch tatsächlich in den Feuersee geworfen wird, davor wird jetzt noch einmal geprüft, ob er wirklich nicht im Buche des Lebens eingetragen ist. Sicherlich weiß es der Jesus und sein Gericht schon längst, ob derjenige im Buche des Lebens eingetragen ist oder nicht. Vielmehr wird den Angeklagten aufgezeigt, wir schauen nochmal nach, ob dein Name hier eingetragen ist. Und es wird ihnen auch dabei aufgezeigt, ihr Name, der könnte genauso in diesem Buch drinstehen. Es wird sogar gesucht, ja, du könntest da drinstehen, wenn du dich doch nur an den Herrn Jesus gewendet hättest in deinem Leben. Aber sie haben nicht darauf reagiert. Und da ihr Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, müssen sie nun auch die gerechte Strafe auf sich nehmen. Und wisst ihr, was das Schlimmste sein wird, wenn diese Leute vor dem Thron Gottes stehen? Das Schlimmste wird sicherlich sein, dass überhaupt keine Möglichkeit mehr ist, Vergebung zu bekommen. Da ist niemand mehr. Da ist auch kein vergebender Gott mehr. Da gibt es keinen Stellvertreter mehr, dem man alle Schuld und Sünde bekennen kann und der für einen ins Kreuz gegangen ist. Da gibt es keinen Stellvertreter mehr, denn jetzt sitzt der ehemalige Retter auf dem Richterstuhl. Der Retter wird meine Strafe nicht mehr auf sich nehmen. Es gibt kein Blut mehr, das mich elenden Menschen rein und gerecht machen könnte. Nein, jetzt muss sich der Mensch selbst für sein Leben und für sein Davonlaufen vor Gott verantworten. Da ist keine Gnade mehr, da ist kein Erbarmen mehr. Und jetzt muss der von Gott gelöste Mensch, der Gottlose, in die ewige Gottlosigkeit gehen. Er muss in die ewige Verdammnis, in den ewigen Feuersee, welcher die Hölle ist. Der Herr Jesus sagt an anderer Stelle, dort wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, es wird nicht erlischen. Dort, wo der Rauch der Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt, Offenbarung 14,11, das ist der zweite Tod. Und liebe Freunde und Geschwister, wir müssen es uns vor Augen halten, es ist der ewige Tod, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und bitte, bitte, verharmlosen wir diese ewige Verdammnis nie. Es gibt auch solche Leute, auch unter den Kindern Gottes, ja, die sagen, wenn jeder seine Strafe dann abgesessen hat, dann wird er im Laufe der Zeitalter oder der Äonen dann irgendwann mal wieder herauskommen aus diesem zweiten Tod, aus der ewigen Verdammnis, aus dem Feuersee, aus der Hölle. Aber liebe Geschwister, das kann man nicht aus dem Wort Gottes begründen. Wer so etwas behauptet, der geht einfach über das Wort hinaus. Wir fragen uns, wenn jemand jemals wieder herauskommen wollte, das ist überhaupt gar nicht mehr möglich. Wie sollte der Mensch jemals mit Gott in Gemeinschaft kommen, wenn nicht durch das Blut des Lammes, durch den Herrn Jesus? Aber jetzt ist der Jesus nicht mehr der Retter, er ist der Richter. Ohne das Blut Jesu gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Und auch bei aller Menschenliebe müssen wir bedenken, wer in den Feuersee geworfen wird, wer in diesen zweiten Tod kommt, der wird von Gott in unwiederbringlicher Weise getrennt sein. Er stirbt einen zweiten Tod, aus dem es keine Auferstehung mehr gibt. Wer da reinkommt, der kommt nie wieder heraus. Auf der anderen Seite, diejenigen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, die sich Vergebung schenken lassen haben durch sein Erlösungswerk, die erlöst sind, sie haben ewiges Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diejenigen werden erfahren, ich hoffe, von uns ist jeder dabei, dass es in diesem Auferstehungsleben keinen Tod mehr gibt. Wir erleben die andere Seite. Wie wunderbar. Aber der Gottlose im Feuersee, der wird erfahren, dass es im zweiten Tod kein Auferstehungsleben mehr gibt. Und da müssen wir sehen, solches tut der Gott, der den Menschen liebt. Der liebende Gott. Es ist der liebende Gott, es ist aber auch der heilige und gerechte Gott. Wenn der Mensch nicht auf Gottes Liebesangebot eingeht, auf sein Rettungsangebot, dann kann Gott letztendlich in seiner Heiligkeit gar nicht anders als eine ewige Trennung herbeiführen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Es kann keine Gemeinschaft mehr stattfinden. Obwohl Gott die Menschen unendlich liebt, muss er dieses Gericht vollstrecken in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vers 14 und 15, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden ward, wurde er in den Feuersee geworfen. Und dann ist die ewige Trennung vollstreckt. Wir haben uns drei Punkte angesehen. Erstens der große weiße Thron, zweitens die Angeklagten, drittens der Gerichtsprozess. Ich denke, wenn wir uns diese Dinge anschauen, dann können wir innerlich nur aufatmen, wenn wir wissen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Wenn sich heute noch jemand nicht darüber im Klaren ist, ob er Gottes Kind ist, dann wünsche ich ihm sehr, sehr viel Unruhe. Und dann kann man nur dazu aufrufen, kehr um, tue Buße und beuge dich vor dem Herrn Jesus. Bekenne deine Sünden, lass dich erlösen durch das kostbare Blut Jesu. Heute ist noch die Möglichkeit. Bete und flehe um dein eigenes Leben. Aber bete und flehe auch darum, dass die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft aufwachen und erkennen, dass es nach diesem Leben kein Zurück mehr gibt. So wie wir uns heute entscheiden, ist die Ewigkeit besiegelt. Lassen wir uns noch von Gott gebrauchen, um Menschen zu retten und zu rufen. Amen. Amen. Beten wir noch. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass wir uns auch mit solchen Texten beschäftigen dürfen. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen dürfen. Wie groß deine Retterliebe heute ist und wie, Herr, aber auch du ein heiliger und gerechter Gott bist und du, Herr, die Sünde nicht einfach stehen lassen kannst. Herr, wenn du auch heute die Menschen noch liebst und sie retten möchtest und sie antworten dir nicht, so wird das Gericht auf sie warten. Und wir möchten heute dafür einstehen und beten, Herr, dass sich Menschen noch retten und rufen lassen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir diesen Blick haben, auch für die Menschen, die wir persönlich kennen, für Bekannte, für Verwandte und für Freunde, möchten dich bitten, Herr, dass du Menschen noch herausrufst. Wir möchten auch einstehen, Herr, für die Nachbarn hier in unserem Gemeindeumfeld, dass auch sie erkennen, dass du lebst. Und dass sie sich eines Tages vor dir verantworten müssen. Herr, und dass weitere Kontakte entstehen dürfen. Und dass wir, Herr, den Menschen das Evangelium sagen können. Möchten dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst zu vielen Bekehrungen, auch noch hier aus diesem Umfeld. Und wir möchten dir danken, Herr, dass wir in deiner Hand gehen dürfen. Auch an diesem Tag und auch in die kommende Woche hinein. Und wir möchten dich preisen, Herr, dass du da bist und dass du es versprochen hast, Herr Jesus, bei uns zu sein, alle Zeit, bis an das Ende der Weltzeit. Amen.